Also ich kann nicht einfach sagen, ich bin hier an einen toxischen Menschen geraten. Das ist mir passiert und es wird mir nie wieder passieren. Nein, so ist es nicht. Ich werde immer wieder an einen geraten, bis ich kapiert habe, was denn der Grund ist. Oft, und ich sage immer zu 90%, vielleicht sind es sogar 95%, ist immer wieder das Muster in der Kindheit zu finden. Also auch, also wir hatten schon Leute da sitzen, die haben dann gesagt, nee, also weißt du, nee, mein Elternhaus, das war echt gut, gell. Da war nichts. 14 Tage später, also ich bin da nochmal in mich gegangen. Also da war ja auch vieles nicht gut, ne? Oder vieles nicht richtig. Und am Ende kommen wir immer wieder zu den Mustern, aus denen wir stammen. Also du ziehst ja auch einen Freundeskreis oft an, die dich gern nutzen, ausnutzen, für die du immer da bist und für die du alles machst und die aber auch nicht wirklich gesund sind, diese Beziehung. Ich habe eigentlich alles hinter mir gelassen, alles.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meryl Deep Talk. Das ist dein Podcast, an dem du dich entspannen darfst, zurücklehnen und mutigen Geschichten lauschen. Immer wieder habe ich prominente Gäste, spannende Persönlichkeiten, mit denen ich über das Leben spreche, über ihren Erfolg, aber vor allem auch über den Mut, den es gekostet hat, die Zweifel, die damit oft einhergehen und wie sie mit Veränderungen im Leben umgehen. Immer damit du siehst, was kann man machen, wie kann man mit Mut umgehen und dich selbst inspirieren lassen kannst. Heute gibt es eine Spezialfolge für dich, denn es findet der Podcast von statt. Ein Podcast-Wettbewerb im weitesten Sinne, wo ganz viele Podcasts in Deutschland soziale Initiativen und Organisationen einladen, so auch wir bei Meryl Deep Talk, um eine Organisation vorzustellen zu einem spannenden Thema. Das heißt, heute wird es ganz besonders für dich. Vielleicht nicht so prominent wie sonst der Gast, dafür ist aber die Person dahinter mit dem Thema unglaublich spannend und ich freue mich jetzt schon sehr. Denn heute ist bei mir Mutige Wege Darmstadt e.V. und diese Organisation dreht sich rund um die Themen toxische Beziehungen und Narzissmus. Ich glaube, zwei Themen, die heute sehr präsent sind, das ist oft gehört. Viele Menschen fragen sich, gibt es das bei mir auch in der Familie, in der Beziehung, auf der Arbeit möglicherweise? Und darüber möchte ich heute ganz viel erfahren. Ich habe die erste Vorsitzende heute bei mir zu Gast, Simone Reitz. Und sie hat 2019 angefangen, in Darmstadt das Thema öffentlich sichtbar zu machen. Und natürlich interessiert mich, was ist eigentlich Narzissmus? Was ist eine toxische Beziehung? Wie kann ich das erkennen? Ich möchte auch mehr über ihre persönliche Geschichte erfahren, denn da gibt es selbstverständlich eine Parallele, sonst wäre sie wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, mit dem Thema rauszugehen. Ja, und damit geht's jetzt auch schon los. Ein Hinweis an dieser Stelle noch für dich, die Triggerwarnung, du kennst das schon aus manchen Folgen. Heute reden wir definitiv über harten Tobak. Das bedeutet, wenn du feinfühlig bist, wenn du gerade in Psychotherapie bist, wenn du selbst Schwierigkeiten hast mit solchen Themen rund um Narzissmus und toxische Beziehungen und sagst, ah, das könnte mir vielleicht nicht gut tun, dann überleg dir doch bitte, ob du die Folge heute überhaupt anhörst oder ansiehst oder ob du sie nicht skippst und dann beim nächsten Mal dabei bist. Heute geht's auf jeden Fall tief in die Psyche rein und vor allem in die unschönen Seiten, aber natürlich mit der positiven Absicht, dass wir das alle besser verstehen, wissen, wie man damit umgehen kann im besten Falle. Schauen wir mal, was wir da heute erfahren. So viel sei gesagt, ich freue mich jetzt schon auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Simone. Schön, dass du da bist.
Ich bedanke mich, dass ich hier sein darf.
Das ist total cool. Mutige Wege, da steckt ja schon im Titel der Mut mit drin, das liebe ich ja. Ich stehe ja für das Thema Mut. Erzähl mir bitte, woher kommt die Idee, wer bist du eigentlich und was hat es damit auf sich?
Ja, also die Idee entstand im Grund durch meine Lebensgeschichte, die sehr schwierig war über Jahrzehnte und natürlich mit dem Thema toxische Beziehung und Narzissmus zu tun hatte. Und darauf muss aber ein Mensch erst mal kommen, in was er feststeckt. Und bei mir war das einfach schon aus dem Elternhaus raus, das schon sehr dysfunktional war. Das ist jetzt ein schöner Ausdruck dafür. Und im Anschluss daran bin ich meinen Mustern gefolgt. Das heißt, ich bin von einer chaotischen Beziehung in die nächste, weil das Drama in meinem Kopf manifestiert war. Und irgendwann habe ich alles erkannt. Und irgendwann bin ich ausgestiegen. Und so kam die Idee, nach vielen Hochs und Tiefs in meinem Leben und auch Therapien, die ich selbst gemacht habe, zu sagen, ich bin jetzt an einem Punkt, jetzt kann ich anderen helfen. Und so bin ich damals einfach in Darmstadt ins Selbsthilfebüro, das es eigentlich in jedem Ort gibt, gegangen. Und dort sagte man mir, es wird Zeit, ich bekomme immer wieder Anfragen. Und so entstand ganz schnell diese Selbsthilfegruppe Toxische Beziehung und Narzissmus. Und das war von Anfang an ein Selbstläufer.
Wow, da hast du ja schon mal direkt einen super schönen Bogen geschaffen. Und ich dachte gerade, Kernelement ist wahrscheinlich wieder die Zwischenmenschlichkeit. Ne? Diese Probleme entstehen ja nur in zwischenmenschlichen Beziehungen. Anders würden die wahrscheinlich erstmal gar nicht sichtbar werden. Und das finde ich ja großartig für die heutige Folge, denn für alle Zuhörenden, Zuschauenden, wir kennen Beziehungen, wir haben sie alle mit unseren Familienmitgliedern. Vielleicht gibt es einen Partner, eine Partnerin auf der Arbeit. Also das ist ja etwas, was omnipräsent ist. Auch omnipräsent, wenn ich so durch Social Media scrolle, ist ja, wie einfach heutzutage mit diesen Begriffen um sich geworfen wird. Also Narzissmus nehmen wir ja sehr schnell in den Mund, habe ich so den Eindruck. Sobald ein Mensch mir nicht so richtig passt, vielleicht mal eine blöde Verhaltensweise an den Tag legt, ja, vielleicht auch charakterlich schwierig ist, sagen wir ganz oft, ach, das ist ein Narzisst. Okay, ist aber eigentlich, glaube ich, eine Diagnose. Sagst du mir gleich mehr dazu, hoffentlich. Toxische Beziehung ist so der Überbegriff, hören wir auch immer mehr, ganz klar. Und ich bin immer nicht sicher, ob das nicht zu inflationär verwendet wird. Das hören wir, das sagen die Menschen, aber was damit wirklich gemeint ist, das würde ich gerne wissen und da steigen wir ein. Erzähl doch mal bitte, was ist eine toxische Beziehung? Denn wenn ich Streit habe in der Partnerschaft, wir bleiben mal bei der Partnerschaft, dann ist es nicht sofort toxisch.
Ja, das wird heute leider wirklich zu schnell in den Mund genommen, schon diese Begriffe. Und nur weil sich zwei in irgendeiner Form nicht gut verstehen oder einfach nicht zusammenpassen, das kommt halt vor, heißt es noch lange nicht, dass das eine toxische Beziehung ist oder dass Narzissmus irgendwie da reinspielt. Da gehört schon viel, viel mehr dazu und da muss man natürlich auch unterscheiden, was ist Narzissmus, was ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung? Da gibt's das ist ein großer Unterschied, also ein Mensch mit vielen narzisstischen Anteilen ist vielleicht ein sehr selbstbewusster Mensch, der gerne im Rampenlicht steht, der gerne auf einer Bühne steht, der sehr eloquent ist, sehr selbstbewusst ist.
Bitte hör auf mit dieser Beschreibung von mir.
Genau.
Ganz, ja. Liebe Bühnenmenschen, genau. Liebe KünstlerInnen genau. Da draußen.
Wären so viele.
Ja.
Jeder, der auf Insta jeden Tag dreimal ein Bild von sich postet, hat ein narzisstisches oder einen narzisstischen Anteil in sich und das ist natürlich viel zu einfach. Also das sind Anteile und die trägt jeder in sich. Die sind aber noch nicht krank und die zerstören nicht. Zerstören tut am Ende eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Da bedarf es einer Diagnose und die kann nur ein Psychiater oder ein Psychologe stellen, aber die meisten werden nicht diagnostiziert. Die meisten, die diagnostiziert werden, haben Straftaten dann schon begangen oder auch Morde. Und im Zuge des Verfahrens und der Gutachten wird dann eine narzisstische Persönlichkeitsstörung festgestellt. Aber dass jetzt hier der Nachbar von nebenan, der wirklich einen am Appel hat, zum Arzt geht und sagt, mit mir stimmt was nicht und bekommt so eine Diagnose, das funktioniert nicht. Denn die Leute, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, die merken ja nicht, was sie haben. Sie wissen ja gar nicht, was los ist. Für die ist das alles ganz normal.
Spannender Punkt, den merke ich mir, da kommen wir gleich zurück. Jetzt sind wir schon mitten da reingegangen. Sag mal kurz bitte über Begriff toxische Beziehung, was versteht man darunter?
Ja, eine toxische Beziehung beginnt meistens wie jede andere Beziehung auch mit wirklich himmelhoch jauchzend und es ist alles toll und manchmal sogar ein bisschen toller wie bei den meisten. Also es ist, dann gibt es die Begriffe Lovebombing, das wird hier meistens benutzt und man wird wirklich eingekesselt von Liebe und denkt, das ist es jetzt, das ist der Prinz, auf den habe ich gewartet mein Leben lang und es läuft eine ganze Zeit gut und dann kommt aber langsam aber sicher die Abwärtsspirale mit, dass man von der Familie zum Beispiel isoliert wird, von Freunden isoliert wird, dass man klein gemacht wird, dass man in Frage gestellt wird, dass die eigene Wahrnehmung nicht mehr stimmt, dass man oder dass dieser toxische Partner einem die gesunde Wahrnehmung nimmt Man wird abgewertet.
Da muss ich mal kurz rein. Versteckt sich hinter einer toxischen Beziehung immer etwas mit Narzissmus?
Nein.
Oder ist das nur einer der Dinge, die da drin vorkommen können? Was könnte noch toxisch sein?
Ja, also das ist ganz schwierig mit dem Narzissmus. Ne? Also das ist auch sehr ähnlich mit den toxischen Beziehungen. Deshalb sage ich immer, man sollte dann lieber den Begriff toxische Beziehung nehmen, weil da viel mehr reingepackt werden kann. Und das ist auf jeden Fall immer diese Abwärtsspirale, die kommt. Die wird dann toxisch. Das heißt, wenn ich abgewertet werde, wenn ich isoliert werde von Familien und Freunden, wenn ich klein gemacht werde, wenn man mich nicht mehr ernst nimmt, wenn man mich vor anderen niedermacht, klein macht, bis hin natürlich zu ganz bösen Dingen, die dann passieren, dass man eingesperrt wird, dass man nicht mehr raus darf. Gewalt spielt dann auch oft eine Rolle, ist aber kein Muss. Also man spricht auch ganz viel von der psychischen Gewalt, die immens ist. Also das Selbstbewusstsein wird Stück für Stück kaputt gemacht.
Mhm.
Man geht vielleicht sichtbar selbstbewusst in so eine Beziehung rein und wird dann wirklich so langsam aber sicher in den Wahnsinn getrieben.
Das heißt, wir können schon mal, ich bin da, also ich bin gerne chaotisch, aber da bin ich dann doch sehr strukturiert. Wir machen mal die Überschrift toxische Beziehung und darunter können wir jetzt schon mal in zwei Richtungen aufteilen. Psychische was?
Ja, Misshandlung.
Misshandlung und körperliche. Das kann natürlich auch beides gleichzeitig stattfinden, ist schon klar, aber das kann man schon mal unterscheiden.
Genau.
Es gibt psychisch und es gibt körperlich, okay, mhm. Klar. Wenn es dann körperlich wird in Beziehungen, das ist ziemlich offensichtlich.
Ja.
Also das merken wir Menschen dann, das ist irgendwie, ne? Wahrscheinlich ist es ein bisschen raffinierter sozusagen, negativ raffiniert, wenn es um die Psyche geht. Das wird wahrscheinlich nicht sehr offensichtlich sein, oder?
Das ist so, ne? Also, weil es meistens dann auch sehr versteckt passiert. Also, das passiert natürlich nicht, wenn man mit dem Freundeskreis da sitzt. Da sieht alles dann wunderbar aus und das ist alles perfekt. Das geschieht dann hinter den verschlossenen Türen. Diese Abwertung, diese Manipulation. Das sind keine sichtbaren Dinge. Natürlich gibt es Menschen, die das auch zum Teil nach außen tragen. Das ist für den Betroffenen dann fast besser. Auch wenn es grausam ist, weil andere mitbekommen, da läuft was nicht gut.
Mhm.
Wenn es aber nur hinter der verschlossenen Tür passiert, wird es schwierig, dich nach außen zu erklären.
Jetzt machen wir es mal ganz konkret. Viele Menschen, die zuhören, werden ja auch für sich so im Kopf mitchecken, ne, und sagen, ach interessant, ich erfahre was Neues. Jetzt gehen wir mal ins alte Rollenbild. Der Mann verdient das Geld, die Frau ist Hausfrau. Da haben wir schon ein riesen Machtverhältnis, ein Abhängigkeitsverhältnis. Das ist heute anders, aber diese Menschen sind nicht tot, die sind alle noch da. Das ist doch nicht zwangsläufig schon toxisch,
oder? Nein, das ist natürlich nicht toxisch. Also wenn sich jemand für so eine Form des Lebens entscheidet und für beide Seiten ist es okay, ist es total gesund. Auch wenn es vielleicht nicht mehr modern ist, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn zwei beschließen, er ist der Mann, er geht arbeiten, die Frau ist zu Hause, kümmert sich um die Kinder, das alte Bild, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn beide sich einig sind, wenn das für beide gesund und in Ordnung sind und wenn beide sich respektieren. Und Respekt ist ein ganz großer Punkt dabei. Solange Respekt da ist, kann man jegliche Form leben.
Ah, das ist der Schlüssel, solange beide damit fein sind. Okay, dann gibt's ja aber auch natürlich den Fall, wo Frauen quasi, also, oder auch beide sagen, die Ehe ist nichts mehr, aber es ist halt auch bequem, sich nicht zu trennen. Die Frau hat sich abgefunden, das Geld ist da, die Sicherheit ist da, Spaß macht's nicht, aber ich mache es so. Sind wir aber auch noch nicht toxisch in meiner Welt, oder doch?
Das sind wir auch noch nicht toxisch, natürlich nicht. Also die Frau muss dann halt für sich in dem Fall einen Weg finden, da rauszukommen, sich natürlich dann hinzusetzen und sagen, okay, das ist alles bequem und gut und ich bleibe jetzt halt da drin, weil ich auch gar nicht an oder die Mittel nicht habe, finanziell nicht gut dastehe. Da würde ich schon fast eher sagen, da ist dann in dem Moment die Frau für mich ein bisschen toxisch, denn sie steigt nicht aus. Sie nimmt diese guten Dinge einfach noch mit und lebt halt so ihr Leben vor sich hin. Lebt es vielleicht anders da, sodass der Partner nicht so mitbekommt. Aber auch das ist noch nicht toxisch. Das ist manchmal auch Beziehungsalltag, wenn man sehr lang zusammen ist oder gemeinsam Kinder hat oder dann sagt, okay, wir ziehen einfach durch. Auch wenn die Liebe irgendwo auf der Strecke geblieben ist, ist das auch noch nicht toxisch. Ne? Das ist zwar keine gesunde Beziehung, aber es ist auch nicht so, dass da einer mit seelischem Totalschaden rausgeht.
Das heißt, da kann ich mir auch das Beispiel sparen. Es gibt ja schon oft Beziehungen, wo eine Person eher introvertiert ist, vielleicht zurückhaltender, möchte auch, dass die andere Person eher den Ton und die Richtung angibt und vielleicht auch sehr bestimmend ist, sehr laut vielleicht auch. Das ist es dann aber auch nicht, sondern es geht wirklich darum, und das wäre eigentlich das Hauptmerkmal, wenn es einer Person in der Beziehung nicht mehr gut geht aufgrund des Verhaltens des anderen, dann habe ich ein erstes Anzeichen von, das passt irgendwie nicht mehr. Beziehungsweise ich könnte ja dann erstmal drüber sprechen und sagen, ich merke, mir geht's nicht gut, wenn du XY machst. Wenn es dann Einsicht gibt und Besserungen, sind wir auch wieder raus. Aber wenn es eben, wenn es da schwierig wird, der Person geht's schlecht und die andere ist nicht einsichtig und fängt möglicherweise sogar an zu manipulieren. Dann
wird's toxisch.
Dann haben wir eine Red Flag, wie man so schön sagt. Okay. Dann gehen wir ins Toxische rein. Körperlich ist eh sehr offensichtlich, wobei auch da könnte ich mir vorstellen, das fängt sich langsam an zu steigern.
Ja, ist eigentlich der Klassiker.
Ja, der Klaps, der mal eine Spur zu fest war und mal, war ja jetzt nicht so gemeint.
So ist es. Also das, so ist der Einstieg bei den meisten.
Aber da gibt's dann ziemlich schnell auch eine Steigerung, wo ich dann merke, als betroffene Person, das ist jetzt nicht mehr.
Wo man natürlich auch am Anfang sagen muss, auch der Klaps ist schon nicht mehr in Ordnung. Also man muss natürlich genau hinschauen. Ob man das zu dem Zeitpunkt schon kann, ist eine andere Frage. Ne? Wenn da noch zu viel Liebe und so viel Schmetterlinge im Spiel sind, wird vieles schön geredet.
Ja, oder auch Kinder.
Oder Kinder, ganz genau.
Okay, und dann haben wir das Psychische. Und da sind wir dann drin.
Genau.
Da merke ich, mir geht's nicht gut und Gespräche, Konfliktgespräche führen zu keiner Verbesserung, Veränderung.
Genau, also da wird's dann kritisch. Auch wenn man sieht, der Partner kann sich gar nicht reflektieren, er versteht gar nicht, was ich meine, sucht die Schuld immer nur bei mir, oder anstatt einmal über sein Verhalten nachzudenken, dann kommen wir in diese ungesunde Schiene, toxische Schiene, dann ist das Gleichgewicht einfach nicht mehr da.
Wenn du, gibt es so eine Art Checkliste, wo ich jetzt für mich überprüfen kann, 5 Punkte, wenn davon 3, 4 erfüllt sind, dann wäre schon die Frage, da mal genauer hinzuschauen?
Naja, also wenn man googelt, findet man alles, auch solche Checklisten. Aber man muss natürlich bei sich bleiben, man muss auf sich hören, man muss in sich reinhören, das ist ganz wichtig. Jede Checkliste, die es vielleicht gibt, bedeutet manchmal gar nichts. Also ich muss mir gegenüber so treu sein und mir die Fragen beantworten. War das am Anfang so? Habe ich noch nicht genau hingeschaut? Habe ich es mir schön geredet? Und die Fragen muss man eigentlich sich beantworten. Hat er von Anfang an eigentlich nicht gewollt, dass ich mit Freunden weggehe, oder kam das schleichend? Das sind Prozesse.
Okay, das finde ich auch einen guten Punkt. Das Checklisten sind sehr generisch. Ne? Ja. Das ist immer ein bisschen... Instagram-Test. Aber du nennst ja trotzdem gute Indikatoren. Also dieses, man wird von seinem sozialen Umfeld abgegrenzt. Familie, Freunde, das passiert vielleicht schleichend und dann fällt es dir nicht auf. Aber das, wenn man das dann merkt, das wäre ein Indikator.
Das wäre ein Indikator.
Ich stelle fest, ich habe mit unseren Leuten nichts mehr zu tun, obwohl ich es eigentlich möchte.
Genau. Oder die Leute werden von dem Partner immer schlecht geredet. Bis man vielleicht selber sagt, okay, vielleicht ist der ja wirklich so und ich sehe es nur nicht. Und
okay. Weitere Indikatoren?
Wenn ich manipuliert werde. Da geht es aber auch schon in diese Richtung. Ne? Wenn man meine Schwester, die vielleicht total okay ist, auf einmal für ihn nicht okay ist und er mir erklärt, warum sie nicht okay ist und dann Dinge aufzählt, die es in meinem Kopf überhaupt nicht gibt und ich dann drüber nachdenke und ich fange dann an, drüber nachzudenken. Ich denke drüber nach, hat er recht? Vielleicht sehe ich es ja auch nicht. Vielleicht habe ich nicht den gesunden Blick drauf und das sind so schleichende Mechanismen, die da kommen. Also es kommt immer so ganz, ganz wenig und nicht, also bei den meisten nicht gleich ganz viel. Und das sind so Sachen, wenn man dann anfängt, über sich selbst nachzudenken, immer wieder nur über sich selbst nachzudenken, anstatt über den anderen mal sich die Frage zu stellen, ist das in Ordnung, was er da macht? Also und ganz wichtig ist auch dieses Kleinmachen vom Selbstbewusstsein. Also wenn du gesagt kriegst, es fängt an mit, dass er dir sagt, wir waren mit Freunden weg, das hast du gesagt, das war nicht okay. Das hättest du so nicht sagen können. So kleine Sprüche, wo du dann denkst, habe ich da wirklich irgendwie daneben gehauen? Bis hin so, dass dann in der Steigung kommt natürlich, das kannst du gar nicht sagen, bist du einfach still, weil das ist das Beste, was du machen kannst. Und wenn du still bist, machst du keine Fehler.
Okay, dann haben wir soziale Abgrenzung, dann haben wir Manipulation, stelle ich mir schwer zu erkennen vor, weil ich sehe ja grundsätzlich erstmal das Gute in meinem Partner, Partnerin. Mhm. Dann sagtest du gerade klein machen, Selbstbewusstsein wegreden. Ich stelle mir da die Frage, wenn ich nicht ganz, und jetzt gehen wir mal davon aus, die Beziehung ist eigentlich gefühlt schon auf Augenhöhe, dann würde ich doch den Mund aufmachen und sagen, wie, das kannst du doch nicht sagen, dann gehe ich ja in den Konflikt rein.
Ja. Und da muss man auch sagen, also wenn man in solche Beziehungen gerät, hat man ganz viele Eigenanteile. Also wenn ich nicht immer sehr selbstbewusst wirke oder konstant wirke, dann ist das natürlich für so einen Mensch genau der richtige Punkt. Da ich sage immer, das sind Blutegel. Heften sie sich an. Also natürlich hat man ganz viele eigene Anteile, die dazu führen, dass ich in solche Beziehungen gerate. Und das ist oft mangelndes Selbstbewusstsein, ganz oft. Also die riechen das. Die riechen, da kann ich mich anzecken. Oder sie gehen an Menschen, die gerade in einer schweren Lebenssituation sind, die gerade irgendwie down sind, ein bisschen depressiv sind. Da wird angesetzt. Wenn jetzt einer total wie du, ne, selbstbewusst, total in sich gekehrt, sicher, da gehen sie vorbei.
Ah, okay.
Da bist du keine Gefahr.
Und okay, und dann, das würde ich, glaube ich, gerne nochmal klarer stellen, nicht, dass es zu Missverständnissen kommt. Ich bin da total dabei. Das hat immer Eigenanteile, es hat was mit mir zu tun, heißt aber auf gar keinen Fall, du bist selbst schuld.
Nein,
es hat mit meiner Prägung, Erfahrung.
Definitiv, mit meinen Mustern, mit meinem eigenen Leben, mit Erfahrungen, die ich gemacht habe, die vielleicht, in denen viele nicht gut waren, menschliche Beziehungen nicht gut waren. Das hat damit ganz viel zu tun. Das ist leider so, das ist so. Da also mal, ich kann nicht einfach sagen, ich bin hier an einen toxischen Menschen geraten. Das ist mir passiert und es wird mir nie wieder passieren. Nein, so ist es nicht. Ich werde immer wieder an einen geraten, bis ich kapiert habe, was denn der Grund ist.
Weil da irgendwie schon zwei dazugehören.
Genau.
Der es macht und der es machen zulässt. Lässt. Ja,
genau.
Ja, okay. Auf jeden Fall, da bin ich super stark dabei. Genau, das sehe ich. Wenn ich jetzt da reingeraten bin und das feststelle, dann stelle ich mir das unglaublich schwierig vor, jetzt irgendwie handlungsfähig zu sein.
Das ist das Problem, ja. Also bis es dann, es ist ja ein schleichender Prozess und bis es soweit ist, dass du, ich meine, ganz oft, ich kann das von mir sagen, ich habe ganz oft, mein Bauchgefühl hat mir schon genug Warnschüsse abgeliefert, aber ich habe sie einfach, nicht ernst genug genommen. Ich habe gedacht, nee, also diesmal muss es doch jetzt mal funktionieren und das muss doch mal klappen und das ist ganz schwierig. Also an dem Punkt, bis du an dem Punkt bist, ist aber meistens schon so viel kaputt gegangen, dass du feststeckst.
Und glaubst du, dass einer der Haupttreiber unbewusst, ganz oft ist so das Motto, rette mich? Ich hoffe, dass da jetzt ein Mensch kommt, der mich rettet, weil ich glaube, ich krieg's selbst nicht hin.
Ja.
Und würdest du, also gibt es Studien dazu, ist es so, dass Frauen tendenziell eher in toxischen Beziehungen sind, die leiden? Oder gibt es das in beide Richtungen, dass auch die Männer komplett manipuliert und unterdrückt werden von den Frauen?
Also es gibt sicher Statistiken. In den Statistiken schneiden die Männer schlechter ab, dass es mehr Männer gibt, die manipulieren, die toxisch sind, die narzisstisch sind. Ich gebe auf diese Statistik null und gar nichts, denn das ist die Dunkelziffer ist weitaus höher. Im Ganzen und am Anfang der Selbsthilfegruppe dachte ich auch erst, ach, das wird bestimmt so ein Frauending, ne? Von wegen, wir sind genauso viele Männer.
Also interessant.
Es gibt genauso viel toxische, narzisstische, weibliche Personen, wie es umgekehrt gibt.
Ja, du erlebst es in der Praxis,
ja.
Abseits von Studien und siehst in deiner Realität, da sitzen auch genauso Männer. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Männer natürlich mehr damit zögern, das zu sagen, da kommt Scham ins Spiel. Ne? Und deswegen sind die Zahlen vielleicht gar nicht so valide. Das
genau.
Ist richtig.
Also ich muss auch immer wieder sagen, ich bin auf jeden einzelnen Mann bei mir stolz, dass sie den Schritt gewagt haben, weil ich auch glaube, dass oft schambehaftet ist. Dass er sagt, das passiert mir jetzt als Mann und das kann doch gar nicht sein. Aber da hat's einen großen Wandel gegeben. Also die sind jetzt schon klarer, sie stehen für sich ein. Auch wenn ihnen sowas passiert ist und das finde ich ganz toll und ich finde, die Männer muss man auch immer mal wieder erwähnen, weil die werden In solchen Gesprächen geht es meistens um Frauen, die sowas erlebt hatten. Aber es gibt genug Männer, die genauso schlimme Dinge erleben.
Ja, ja, da bin ich ja großer Fan von, Frauen zu stärken in männerdominierten Themen und Bereichen. Aber genauso ist das wahrscheinlich eher ein frauendominierter Bereich und da auch die Männer mit reinzuholen. Erlebst du Unterschiede in der Art und Weise? Erleben die Männer andere Dinge in den Beziehungen als die Frauen?
Also ich würde sagen, bei den Männern ist es mehr die psychische Misshandlung wie die körperliche.
Was kommt da so? Kannst du ein Beispiel geben?
Ach, es ist genau dasselbe umgekehrt. Die Frauen manipulieren ihren Partner genauso. Sie machen genauso klein. Es ist nichts anders. Es ist genau dasselbe umgekehrt. Es ist halt aber eher diese psychische Schiene. Ne? Also ich erlebe jetzt bei uns keinen, der jetzt körperlich groß angegangen wird, sondern es ist oft dann auch mit in Partnerschaften mit gemeinsamen Kindern, dann wird es ja ganz übel. Weil du kannst ja nicht aus der Beziehung aussteigen, dann ist die Mess gelesen, ne? Sondern es geht weiter über viele Jahre. Und da wird dann natürlich ganz viel, auch über Jugendämter, über Gerichte, da wird manipuliert. Und wenn man sich gut darstellt, kann das dann für den anderen ganz, ganz übel ausgehen.
Okay, was geht um Manipulation? Und ja, die Männer haben dann wenig oder ein kleines Selbstbewusstsein
genau
und trauen
dasselbe.
Sich nichts mehr
es
zu.
Es ist genau dasselbe wie andersrum. Also und oft, und ich sage immer zu 90%, vielleicht sind sogar 95%, ist immer wieder das Muster in der Kindheit zu finden. Also auch, also wir hatten schon Leute da sitzen, die haben dann gesagt, nee, also weißt du, nee, mein Elternhaus, das war echt gut, gell. Da war nichts. 14 Tage später ist das, also ich bin da nochmal in mich gegangen. Also da war ja auch vieles nicht gut, ne? Oder vieles nicht richtig. Und am Ende kommen wir immer wieder zu den Mustern, aus denen wir stammen.
Ja, 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 ganz klar. Das hat viel mit Hinschauen zu tun und da brauchst du auch den richtigen Zeitpunkt im Leben.
Definitiv.
Sonst, ich sage natürlich, das hat nichts, meine Kindheit war schön. Das glaube ich in dem Moment auch, aber vielleicht in 3 Jahren oder in 2 Wochen sieht es ganz anders aus und dann merke ich, ah nee, doch nicht.
Ja.
Ist ein Prozess.
Natürlich.
Lass uns mal kurz noch zu Narzissmus abbiegen, weil mir das wichtig ist, dass wir das auch haben. Also das ist ein Schlagwort, das ist streng genommen, das möchte ich an der Stelle auch sagen, eine Diagnose, eine psychotherapeutische, das ist eine Persönlichkeitsstörung. Wir benutzen das umgangssprachlich heute in dieser Welt nahezu überall. So, was ist Narzissmus?
Ja, wir hatten es vorhin ja schon kurz angeschrieben. Wenn ich zu dir sage, du bist ein Narzisst, heißt das nur, du hast ein paar Anteile, narzisstische Anteile, die du ja vorhin schon mitbekommen hast. Du stehst gerne auf der Bühne, stehst gerne im Mittelpunkt, du bist eloquent, du kannst dich ausdrücken. Das sind lauter narzisstische Merkmale.
Hat jeder Mensch narzisstische Persönlichkeitsanteile?
Ja, natürlich, sonst würde ich heute auch hier nicht sitzen. Ich bin jetzt kein Mensch, der gerne im Mittelpunkt sitzt. Für mich kostet das sehr viel Überwindung, aber für mich ist das auch eine Schule. Aber jeder hat irgendeine Form. Wenn ich morgens im Spiegel gucke und mache mir meine Haare und finde das okay, dann ist das schon ein Punkt. Und sage, ach, heute gefalle ich mir. Dann ist das schon ein Punkt. Also da gibt es ganz viele. Und das sind so lange keine Persönlichkeitsstörung, diese ganzen Punkte, solange ich mich noch selbst reflektieren kann. Solange ich noch, wenn du mir etwas vorwirfst, mich hinsetzen kann und sagen kann, okay, vielleicht hat sie recht. Ne? Das war von mir nicht okay. Ne?
Das ist eigentlich so das Hauptmerkmal eines wirklichen, echten, also nicht im umgangssprachlichen Sinne gemeinten, sondern nach der Definition der psychiatrischen Studien und psychotherapeutischen Ansinnung. Wenn jemand nicht in der Lage ist, selbstkritisch zu reflektieren, das ist wirklich ein Merkmal. Ne?
Ein ganz wichtiger. Und der zweite ist die Empathie. Mhm. Wenn er keine Gefühle fühlt, zeigt, man muss da aber vorsichtig sein, denn ein Mensch mit einer narzisstischen Persönlichkeit kann dir das aber alles vorspielen.
Das ist ein Schauspieler.
Ja, das ist ein Schauspieler. Das heißt, er kann dir auch irgendeine Form von Empathie vorspielen. Und er kann auch so tun, wenn es ganz kritisch wird, so die Beziehung ist kurz vorm Ende, ne, derjenige hat beschlossen, jetzt ist Schluss, die Mess ist gelesen, ich gehe. Dann kann er auch mal sagen, okay, ja, ich habe da einiges nicht gut gemacht und kann da ein bisschen alles wieder zurücknehmen. Aber das meint er nicht, weil er sich selbst reflektiert und einsieht, dass da viele Punkte nicht gut sind, sondern um denjenigen einfach wieder einzukassieren, dass wieder Ruhe reinkommt.
Ja, okay. Also haben wir zwei Merkmale, fehlende Selbstreflexion, fehlende Empathie, wobei die schwierig zu erkennen ist, weil die natürlich das auch gut machen. Noch was?
Ich würde sagen, das sind die absoluten Hauptmerkmale. Mhm.
Was mit der Manipulation? Sehr ja, manipulativ?
Natürlich. Ja. Absolut. Ne? Also das kommt natürlich obendrauf. Jemand mit vielen narzisstischen Punkten sollte nicht manipulieren. Ne? Das ist schon eine Nummer zu viel. Also Manipulation kommt natürlich dann in diese Persönlichkeitsstörung mit rein.
Was ist okay? Also was ist für dich in deinem Alltag, in der Zusammenarbeit mit Menschen in der Selbsthilfegruppe? Was sind narzisstische Anteile, wo du sagst, ja, da ist jemand halt irgendwie, hat viele Anteile, aber alles ist gut. Und wo ist für dich oder was nimmst du wahr, wo ist die Grenze? Wo wird es krankhaft, wo wird es auch gefährlich? Sind wir wieder beim gleichen Punkt wahrscheinlich? Wenn es für den anderen Part der Beziehung schwierig wird, dann haben wir ein
also
Thema.
Da sind wir bei der Manipulation. Ne? Wenn es dann ganz bösartige Manipulationstechniken gibt, dann sind wir auf jeden Fall mittendrin. Ich sag dir mal ein Beispiel.
Ja, gerne. Also, Beispiele helfen uns ja, allen. Ja.
Wir hatten eine Teilnehmerin, ihrem Partner hat sie auch so ganz langsam, aber sicher in den Wahnsinn getrieben. Und zwar hat er zum Beispiel, ist sie einkaufen gefahren und er ist mit seinem Auto und dem Ersatzschlüssel hinterher. Sie war dann einkaufen und in der Zeit hat er das Auto umgestellt. Er hat das Auto einfach umgepackt, ihr Auto, mit dem Ersatzschlüssel, den er von zu Hause mitgenommen hat, um sie verrückt zu machen. Sie kommt dann aus dem Markt und fängt an sich zu zweifeln. Und er hat ja im Vorfeld ihr schon gesagt, dass sie vieles nicht richtig sieht, viele Dinge nicht richtig wahrnimmt und so weiter.
Und sie dann
kommt
stützt aus dem Markt. Er die These damit, genau. Indem er das, das ist ja Wahnsinn.
Das ja. ist Wahnsinn. Das sind dann diese Begriffe, die man oft kennt, das ist Gaslighting, ne? Jemand in den Wahnsinn treiben. Mhm. Und das schaffen die. Denn die Dame ist dann raus, die hat dann gesagt, wahrscheinlich schnapp ich echt über und der hat recht. Das sagt es mir ja, dass ich nicht tick.
Ja, klar. Ne? Es gibt ja ansonsten keine Erklärung. Wer soll das Auto umgeparkt haben? Da komme ich ja nicht drauf. Das ist ja so absurd.
Genau.
Da denke ich, jetzt so bin ich schon so verwirrt, dass ich nicht weiß, wo ich mein Auto hinstelle.
Genau.
Ja, ja.
Und dann komme ich heim und sage, stell dir vor, ich habe nicht mal mein Auto gefunden. Der sagt, ja, kein Wunder. Guck doch mal in den Spiegel.
Das
und weißt du, warum?
Perfide.
Genau.
Ja, Wahnsinn. Und da biegen wir jetzt mal ab in euren Verein. Erzähl mal bitte darüber was, damit das hier auch irgendwie rund ist und sich überhaupt erschließt. Also du hast einen Verein gegründet, ich weiß, du machst schon seit 2019. Arbeitest du mit Selbsthilfegruppen zum Thema toxische Beziehungen, alles was da drin vorkommen kann. Es ist dir also ein Anliegen und euch Menschen zu helfen, dass es denen besser geht, definitiv. Was macht jetzt der Verein?
Der Verein ist natürlich anders aufgestellt. Der Verein ist aus der Gruppe entstanden im Grunde. Nach 6 Jahren Selbsthilfe haben wir überlegt, ja, was kann man eigentlich noch machen? Wie kann man es noch verändern? Was kann man den Leuten vielleicht auch noch bieten? Unterstützend natürlich. Und so kam die Idee vom Verein. Und durch den Verein haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten. Wir haben Sponsoren, die uns da ein bisschen helfen, dass wir auch was umsetzen können. Es steht und fällt heutzutage alles mit Geld, alles kostet Geld. Und mein Mann ist der Meister im Sponsoring. Und so haben wir einen kleinen Puffer uns schaffen können, um Dinge umzusetzen. Also wir haben jetzt gerade aktuell im Juni eine Fachtagung zum Thema, also im großen Rahmen. Da wird auch mit viel Werbung gearbeitet. Da gibt es Podiumsdiskussionen zum Thema. Da gibt es einen Psychologen, der uns unterstützt. Und alles, aber das ist dann für jeden, kann jeder nutzen. Natürlich nicht nur Vereinsmitglieder, das kann von jedem dann genutzt werden. Im Verein haben wir ein Notfalltelefon, wenn was ist. Wir haben Notfall-WhatsApp-Gruppen. Wir haben jetzt gerade angefangen, eine Freizeitaktivität einmal im Monat anzubieten. Einfach gemeinsam statt einsam, so nach dem Motto.
Super cool.
Solche Dinge, ja. Dass man einfach, viele sind ja dann, kommen raus, haben nichts mehr, weil auch der Freundeskreis weggebrochen ist. Und Vermittlung von Psychologen, von Hilfen, die es noch außerdem gibt. Wir sind Wegbegleiter, aber wir sind keine Psychologen. Ne? Also es ist ganz wichtig, dass die Leute sich auch Hilfe suchen.
Aber ihr seid ein Verein in Darmstadt. Ihr seid Anlaufstelle für Menschen, die glauben, in toxischen Beziehungen zu sein und sich vielleicht nicht trauen und auch gar nicht mehr Kontakt haben zu ihrem Umfeld, dort zu sprechen oder mit Familien. Dann kann ich zu euch kommen oder anrufen oder schreiben. Und es gibt Angebote. Es gibt Gruppen, es gibt Fachtage, es gibt Notfalltelefon. Ihr wisst auch wie man weitervermitteln kann zu den Expertinnen und Experten, die professionell wissen, was da zu tun ist, möglicherweise Psychotherapeuten und Co. Aber ihr seid die Anlaufstelle.
Genau.
Rund ums Thema toxische Beziehungen.
Genau.
Das ist super. Was mache ich, wenn ich nicht aus Darmstadt komme? Wenn ich in Frankfurt lebe oder in Mainz lebe oder aber auch in München? Habt ihr ein Einzugsgebiet? Also ist Darmstadt, seid ihr nur für Darmstädterinnen und Darmstädter oder seid ihr für ganz Deutschland?
Nee, wir haben ein sehr großes Einzugsgebiet. Also bei uns kommen auch Leute aus Aschaffenburg, Mainz, alles dabei. Also kein Grund, nicht zu kommen.
Ich kann auch in Berlin leben und mich bei euch melden.
Ja, natürlich. Das Problem ist natürlich, man könnte dir vor Ort nicht helfen. Ne?
Nein.
Man kann aber sagen, hier, ich vermittle dich weiter in eine Gruppe oder in eine WhatsApp-Gruppe, um einfach mal den Hauptdruck wegzunehmen. Man kann natürlich den Menschen auch ein bisschen auf die Sprünge helfen, dass er sich dringend Hilfe sucht in Form von Psychologen etc. Natürlich können wir vor Ort mehr helfen, wie man es aus der Entfernung könnte. Ne? Dazu müssten noch viel, viel mehr Selbsthilfegruppen wenigstens sich finden, um flächendeckend zu arbeiten.
Ja, total. Und gleichzeitig glaube ich und denke ich, naja, aber wenn ich wirklich verzweifelt bin, dann hilft mir auch ein Telefonat erstmal weiter, indem Menschen sich A, mit dem Thema auskennen, mir zuhören, mich nicht verurteilen, wissen, wie es weitergehen kann. Vielleicht kennt ihr auch noch andere Vereine, die Ähnliches tun in anderen Regionen, könnt sagen, guck mal, wir kennen da welche. Also das kann ja schon mal sehr viel Trost spenden und ein wirklich guter erster Anlauf sein, egal woher ich komme.
Das
natürlich, persönlich ist es besser vor Ort und so weiter,
ja.
Aber es ist gut.
Wenn man das geschafft hat, den Hörer in die Hand zu nehmen, hat man ja den größten Schritt schon getan. Also man hat es ja, man bekennt sich ja dazu öffentlich, dass man in einem Ding steckt, aus dem man so einfach nicht rauskommt. Und das ist, jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
Ja, meine Rede, genau. Wenn du mutig sein willst, du musst den ersten kleinen Schritt tun, aber das wird eine Riesenhürde sein, ne?
Ja, aber bei uns ist immer auch diese erste Hürde und das erste Telefonat auch verpflichtend, denn das hat auch mit Schutz für unsere ganzen Mitglieder oder auch in der Selbsthilfegruppe zu tun. Da merkt sich auch manches aus, weil bei uns zecken sich natürlich auch genau die Gegenseite ein, die denken, sie sind eigentlich das Opfer in dem Ganzen.
Ach.
Also da muss man ganz viel aufpassen. Am Anfang hatten wir ja immer wieder welche, die sich bei uns da eingezeckt haben und eigentlich die Täter waren und nicht die Opfer.
Da denkst du ja gar nicht dran.
Ja, ja, also deshalb ist dieses Telefonat grundsätzlich verpflichtet und für viele auch das erste Telefonat so unheimlich wichtig, die dann, wenn wir fertig sind, haben schon sagen, mir geht's schon viel besser. Weil sie jetzt erstmal diesen Druck losgeworden sind, das Elend, in dem sie gerade stecken und denken, okay, da gibt's welche, denen geht das auch so. Ne? Also es nimmt einfach erstmal Druck weg.
Ja gut, aber das ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe für euch, erstmal zu wissen, wir müssen tatsächlich, Unschuldsvermutung, wir glauben, da kommt eine Person, die sucht sich Hilfe, aber da erstmal rauszufinden, oh, wir merken, und das ist ja auch schwierig, weil du hörst ja nur die Perspektive der Person, die anruft.
Ja, aber ich rieche es schon im Ansatz.
Ah, ja.
Ich rieche es schon im Ansatz, wenn irgendwas nicht so stimmig ist oder mir komisch vorkommt und schmeckt das heute sehr schnell. Heute hätte auch kein toxischer Partner bei mir mehr eine Chance. Ich riech es auf 10 Meter.
Ja, wo wir an einem guten Punkt sind, deiner Intuition und damit aber auch deiner persönlichen Geschichte. Hol uns doch mal rein, was ist passiert? Wie kamst du zu dem Thema? Was hat das dich dazu gebracht, leider?
Ja, also im Grund das Elternhaus, in das du reingeboren wirst und das nicht gut läuft. Das weißt du als Kind aber nicht. Für dich ist als Kind alles toll. Du liebst deine Eltern. Das macht die Natur. Da gibt es keine Fragen. Es ist normal. Man weiß heute auch, dass Kinder, die in der Familie, das ist mir nicht passiert, missbraucht werden, ihre Eltern trotzdem lieben, weil sie es nicht anders kennen. Und das ist was, das sind deine Muster. Und an denen kannst du nichts verändern, weil du wirst reingeboren, du wirst nicht gefragt. Und das ist der Lauf der Dinge. Also ich bin aus so einem Elternhaus raus und war auch schon so von der Persönlichkeit. Ich habe ein paar Geschwister und ich glaube, meine zwei ältesten Schwestern ging es viel schlechter wie mir, weil ich war, glaube ich, sehr, ich habe vieles gespürt und habe mich dementsprechend gut verhalten oder besser verhalten oder bin durch die Nummern besser durchgekommen. Aber letztendlich, wir sind alle rausgegangen und du startest nicht gesund in dieses Leben rein. Also ich habe zwar immer funktioniert, ich habe immer gearbeitet, ich habe immer funktioniert.
Das ist dir ja auch nicht bewusst in dem Moment, dass was nicht gestimmt hat,
nee,
oder?
Nee, natürlich nicht. Na, du gehst in die erste Beziehung und in die erste Beziehung oder in die zweite Beziehung. Und da hatte ich schon jemand, der mich eigentlich nicht weggehen lassen wollte. Ja, sehr eifersüchtig war es, auch so ein Thema, ne? Wo ich dann schon angefangen habe, wenn ich mich dann mit einer Freundin verabredet habe, dass ich den Minirock erst im Auto angezogen habe, weil daheim hätte ich es nicht gedurft. Und das sind dann schon so Dinge, ne? Also ich bin von einer Beziehung in die nächste und ich habe alles erlebt. Ich habe alles erlebt, ich habe Gewalt erlebt, ich wurde eingesperrt, ich wurde manipuliert, ich wurde klein gemacht. Ich habe alles durch.
Das heißt, dir ist erst durch deine als junge Frau Beziehungserfahrung mit Partnern bewusst geworden,
ja.
Ich habe irgendwie immer Pech, denkt man vielleicht am Anfang. Ich habe immer Schwierigkeiten, schwierige Kerle. Und wie kamst du dann da drauf, da scheint ja was nicht zu stimmen oder ich muss was ändern oder ja, wie kommt's?
Ja, das war im Grunde die letzte katastrophale Beziehung. Er ist auch der Vater meiner Tochter. Und danach habe ich beschlossen, ich steige aus allem. Ich gehe einfach in keine Beziehung mehr. Dann gehe ich halt allein ins Altersheim. Ne? Das war für mich alles in Ordnung. Und dann habe ich auf mich hingesetzt. Und dann habe ich wirklich gegoogelt. Ich habe gegoogelt, verrückte Familien. So, ich
habe
hatte kein Wort dafür. Ne? Ich habe wirklich, bin ins Internet und habe verrückte Familien, komische Familien. Und irgendwann kam ich auf das Thema narzisstische Persönlichkeitsstörung, Narzissmus in der Familie und so weiter und habe mich da eingelesen, dann sind bei mir lauter Ampeln angegangen.
Das heißt aber, deine Beziehungserfahrungen waren so katastrophal, dass du, und da sind wir ja beim Kleinmachen, dass du gedacht hast, also meine neue Schutzstrategie ist, dann bleibe ich halt lieber allein.
Ja, natürlich.
Das ist ja auch so ein bisschen, also ich krieg's ja wohl nicht hin, aber dann mache ich das Beste für mich draus. Ja. Schmerz vermeiden, bleibe ich halt lieber allein.
Ja, ich muss immer sagen, meine Tochter.
Hund oder Katze könnten helfen.
Ja. Und für mich war die Rettung meine Tochter.
Ah, ja.
Also ich war mir damals gar nicht mehr so viel wert. Aber ich wusste, ich muss es meinem Kind wert sein.
Ja.
Das war der Punkt, wo ich ausgestiegen bin.
Mhm.
Hab's Kind gepackt und bin gegangen.
Aber dir war klar, der Druck ist so hoch in der Beziehung, das geht nicht. Und dann hast du angefangen, dich damit auseinanderzusetzen und bist drauf gekommen, nicht ich bin hier möglicherweise
das ganze Problem.
Genau.
Genau,
nur ein Teil davon. Und es gibt sowas und es gibt Dynamiken in Beziehungen und die können ungesund sein, schädlich und so weiter. Und dann hast du dich dem genähert.
Ja. Also ich habe mich damit auseinandergesetzt. So wie jeder dann anfängt, so geht's bei vielen los, die dann wirklich im Internet recherchieren, Podcasts anhören, Berichte lesen und da sind mir bei mir alle Lichter angegangen. Da habe ich gedacht, okay.
Und da kamen die Erkenntnisse.
Jetzt kapier ich's.
Durchs Recherchieren, Hören, Sehen, Lesen kamen Erkenntnisse.
Ja, nur dann auch.
So war das bei mir auch.
Ja.
Ich kenne das.
Gerade aus dem familiären Kreis, da dachte ich, boah, die reden hier von meiner Familie, ne? So diese toxischen Elternhäuser, ne?
Weil du dich auf die Reise gemacht hast.
Genau. Hm. Und da habe ich ganz viele Situationen gefunden, ganz viele Punkte. Da habe ich gedacht, das ist mein Problem. Das ist es. Jetzt weiß ich, was ich habe. So nach dem Motto.
Ja. Und was hast du dann aus den Erkenntnissen gemacht?
Ich habe alles abgebrochen. Ich habe alle Brücken hinter mir abgebrochen. Ich habe keinen Kontakt mehr zu meinem Elternhaus. Ich habe sämtliche also du ziehst ja auch einen Freundeskreis oft an, die dich gerne ausnutzen, für die du immer da bist und für die du alles machst und die aber auch nicht wirklich gesund sind, diese Beziehung. Ich habe eigentlich alles hinter mir gelassen, alles.
War das der erste Schritt nach den Erkenntnissen oder hast du möglicherweise eine Therapie gemacht und
das
dann daraus entstanden ist das oder war das das erste? Du erkennst die Sache und hast dann gesagt, okay, dann.
Also ich habe früher natürlich auch schon mal eine Therapie gemacht, weil es gibt Abschnitte im Leben, wo du am Arsch bist, wo du wirklich fertig bist, wo nichts mehr geht.
Mhm.
Jeder geht anders mit den ganzen schlimmen Erfahrungen um. Ich bin immer eher gegen mich gegangen. Ich bin nicht so nach außen gegangen. Ich bin gegen mich gegangen.
Mhm.
Ich hatte Essstörung, ich hatte Magersucht, ich hatte Bulimie. Aber das hat keiner mitbekommen. Also ich war Krankenschwester, ich konnte lautlos brechen. Und da habe ich natürlich irgendwann mal eine Therapie gemacht. Dann hat man mir auch gesagt, so kannst du nicht mehr lang weitermachen. Aber ich habe die nicht gemacht mit der Erkenntnis, was denn alles in meinem Leben schiefgelaufen ist, sondern ich habe eine Essstörung. Klar, und es ist nicht immer alles toll gelaufen, aber diese große Erkenntnis hat damals noch gefehlt. Die kam dann erst wirklich mit dem letzten chaotischen Partner. Danach ist mir dann alles erst bewusst geworden. Danach habe ich das erst kapiert.
Ich könnte mir vorstellen, dass das ziemlich viel Mut gekostet hat, gerade auch mit dem Elternhaus, mit dem du einfach verbunden bist, per Geburt, abzubrechen.
Das ist ganz schlimm. Das ist auch für die Außenwelt. Man kennt ja die Sprüche, das ist doch deine Mutter. Das ist doch deine Familie. Das kannst du doch nicht machen. Also, das ist ein Band, das darf nicht durchgeschnitten werden. Ganz viele kommen da schon immer mal wieder im Umkreis, die dann sagen, na, da muss doch noch einen Weg geben. Das geht doch gar nicht. Aber es stellt dir kein einer die Frage, was muss einem Mensch passiert sein, dass er diesen Schritt geht.
Ja.
Die Frage kriegst du nicht gestellt.
Da kommen natürlich viele Muster ins Spiel bei uns in der Gesellschaft, dass Familie halt einfach nicht in Frage gestellt wird.
Genau.
Gleichzeitig stelle ich mir auch die Frage, hast du den Versuch für dich unternommen, sie damit zu konfrontieren, um zu gucken, ob es vielleicht Einsicht gibt? Ich würde Eltern erstmal unterstellen, die Absicht ist eine gute. Die Realität sah anders aus und da ist sicherlich ganz viel schiefgelaufen, hast noch nicht konkret gesagt, musste auch nicht, aber ne, vom Bild her, Eltern wollen ja grundsätzlich, die lieben ja ihre Kinder auch. Hast du den Versuch unternommen zu sagen, ich hau denen das hin und sag, das war alles richtig mies gelaufen, aber ich würde hier eine Chance auf...
Ich glaube, das habe ich in all den Jahren, ich habe auch nicht nur einmal alles abgebrochen, ich habe öfters mal alles abgebrochen, bin aber immer rückfällig geworden. Das hat schon sowas, das ist einfach dieses Band, das du nicht durchschneiden kannst, darfst. Es hat nie funktioniert, egal was ich gemacht habe. Also habe ich es eher vor die Füße geworfen, da wurde es ein bisschen schön geredet. Es ist genauso dasselbe Lauf wie in Beziehung. Dann wird zwar kurz mal gesagt, ah ja, gut, das war so und so, aber ich hatte ja auch kein leichtes Leben und deshalb...
Und Ende der Diskussion.
Genau, oder ich bin auch mal ausgerastet, weil ein Mensch kommt auch mal an seine Grenzen. Und dann wird aber gesagt, das siehst du ja schon, dass du psychisch auffällig bist. Ne? Also es wird alles, es bringt dir nichts. Ist egal.
Ausrasten, man kann doch mal ausrasten.
Nee, das wird natürlich, das sind dann auch so
du
Sachen.
Du hast das Problem.
Natürlich, kein anderer. Ne? Also da gab es viele Versuche, da gab es ganz viele Versuche. Es ist nichts zu machen, da ist keine... Da kannst du nichts mehr retten.
Nee. Und hast du heute damit Frieden geschlossen und kannst es akzeptieren? Oder bleibt es einfach wie eine offene Wunde, die niemals ganz verheilen wird und du lernst aber halt, du hast gelernt, damit zu leben?
Ja, also ich finde immer, jeder denkt auch in der Selbsthilfegruppe, am Ende sind wir alle geheilt und Gehirn gewaschen und alles startet von neu. Das funktioniert nicht. Also da bin ich zu realistisch. Man kann vieles abarbeiten in seinem Leben, man kann vieles verstehen, man kann vieles verändern. Es wird immer Momente geben, die in meinem Leben schwer sind. Aber ich kann heute gut damit leben. Und ich bin mir bewusst, du musst dich damit auseinandersetzen, denn ein Elternteil wird ja nicht jünger. Und es kommt irgendwann ein Ende. Auch damit musst du dich auseinandersetzen, du musst damit klarkommen. Du musst dir selbst die Frage beantworten, kann ich das, schaffe ich das? Und jeder muss seinen Weg finden. Ein Weg ist nicht immer dem anderen sein Weg. Und finde auch ganz wichtig, das den anderen immer zu vermitteln. Mein Weg ist mein Weg und dein Weg ist dein Weg. Und deiner sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Und wenn jemand sagt, ich kann das nicht, ich bring das nicht, dann ist das auch in Ordnung. Er muss aber einen gesunden Weg dadurch finden.
Ja.
So, dass er nicht dabei untergeht.
Ja,
ne?
Ja, das finde ich sehr schön von der Haltung, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir Menschen sind sehr unterschiedlich und für die einen ist ein Totalabbruch das Richtige und für die anderen ein
so
Mittelweg und für die anderen ist es
alles
so zu lassen, wie es ist, aber für sich selbst... Möglichkeiten zu finden, das auszuhalten beispielsweise. Total schön. Aber das heißt, du hast abgebrochen. Wie alt warst du da?
Das ist jetzt 10 Jahre her.
Okay.
Also.
Und da hast du einmal den Rundumschlag gemacht?
Das war eigentlich war es nur noch ein Tropfen. Also es war auch gar keine große Sache mehr. Aber es war genau der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
Ja, und ich meine, hat das erstmal nur die Familie betroffen oder hast du in einem Rutsch auch Freunde und dein Umfeld aussortiert?
Die hatte ich vorher schon aussortiert.
Mhm.
die waren vorher schon dran. Das hatte ich alles vorher schon abgearbeitet. Aber diesen einen schwierigsten Punkt, dieses Band, ja, das du durchschneiden, ja, musst, ja, das war der letzte Punkt.
Ja, klar. Ist verständlich. Na, sehr nachvollziehbar. Und die Freunde haben wie reagiert?
Ja, ich hab da dicht gemacht. Ich bin ein sehr gutmütiger Mensch. Aber wenn's zu viel ist, ist zu viel. Und dann gibt's bei mir keinen Weg mehr zurück. Dann ist die Tür zu und die kann ich nie mehr aufmachen.
Ist irgendjemand geblieben?
Ja, natürlich. Natürlich. Die Gesunden.
Ah, ja.
Die Gesunde muss einen gesunden Verstand haben und mich auch als ein Mensch immer gesehen haben. Mhm. Natürlich, da ist schon was geblieben, ganz klar. Na, aber es gab welche. Aber die kann man auch ziehen lassen.
Ja.
Das kennt jeder im Leben. Ne? Es kommen Leute und die gehen wieder und manchmal.
Ist, das ist etwas, also ne, das toxische Hin,
genau,
oder Her.
Genau.
Menschen kommen, Menschen gehen, ja, das sind Wegbegleiter, manche begleiten länger, manche immer, manche nur sehr kurz.
Ist so.
Ja, definitiv. Was mich noch interessieren würde, auch für unsere Zuhörenden und Zuschauenden natürlich, ist die Lösung. Also Narzissmus ist ein Thema, da habe ich mich auch schon mit beschäftigt, deswegen weiß ich das. Und beim Narzissten ist es ja so, dass im Prinzip, das ist ja eines der schwersten Störungsbilder in der Psyche des Menschen, und es ist ja fast nicht therapierbar, weil der Narzisst ja nicht erkennt, dass er das ist.
Genau.
So, nahezu ausgeschlossen. Ich zieh's größer. Jetzt haben wir toxische Beziehungen. Würdest du aus deiner Erfahrung in deiner Arbeit mit dem Verein sagen, eigentlich gibt es in toxischen Beziehungen fast auch nur diesen Weg des Kontaktabbruchs und des Ziehenlassens, oder gibt es toxische Beziehungen, die sich zum Guten wenden und es funktioniert dann?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass im Grunde nur der Ausstieg das einzig Richtige ist und auch der Kontaktabbruch das einzig Richtige ist in einer Beziehung. Also wo es nur jetzt so Leute betrifft und keine Kinder im Spiel sind. Weil sobald Kinder im Spiel sind, kannst du das natürlich nicht machen. Ne? Dann muss es irgendwie
die
weitergehen.
Beziehung bleibt
das
irgendwie,
genau,
bleibt da eine, ansonsten, genau.
Und wenn zwei zusammenbleiben, wo einer sehr toxisch ist, dann weil der andere vielleicht einfach resigniert hat, weil er vielleicht sein Leben auch in irgendeiner Form aufgegeben hat.
Oder Umgang damit gefunden hat.
So ist es. Das tragen kann. Und ich glaube, da gibt es da draußen ganz, ganz viele Beziehungen. Die wissen gar nicht, in was sie stecken. Es war schon immer so. Fertig. Und die bleiben einfach da drin und führen das fort.
Ja. Das ist ja ein bisschen wie mit allem im Leben, auch mit Therapie generell. Also ich muss ja an einen bestimmten Schmerzpunkt kommen, wo ich selbst sage, und jetzt geht's nicht mehr, sonst komme ich ja nicht ins Handeln. Das gilt eigentlich für alle Veränderungen im Leben. Wir machen es ja immer erst dann, wenn der Schmerz zu groß ist. So ist das nun mal. Würdest du, wenn du heute auf dein Leben zurückschaust, das macht eigentlich auch keinen Sinn. Du konntest das nicht anders machen. Du warst an dem Punkt, du musstest handeln, es ging nicht mehr, ne?
Ja.
Weil es ist natürlich auch viel verloren gegangen.
Ja, natürlich.
Oder würdest du sagen, ich habe, seit ich geboren bin, von meiner Entwicklung, Kindheit war eher weniger schön, dann kamen die Partner, das war eher weniger schön, wurde es immer besser. Dank deines Hinschauens, dran Arbeitens, Beenden der Beziehung. Jetzt hast du eine glückliche und auch irgendwie gesunde Beziehung. Wurde es immer besser, dein Leben?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das sind harte Brocken, die du da bearbeiten musst. Das schafft auch nicht jeder, das ist einfach so. Und auch bei mir mit vielen Rückschlägen verbunden. Es ist nicht einfach so, ich werde wach und steige aus und alles wird besser. Es ist ein langer Weg, es ist ein langer Prozess, wo man dringend Hilfe suchen muss und auch annehmen muss. Aber es wird auf jeden Fall besser, auf jeden Fall. Auch heute habe ich einen kleinen Kreis, aber einen ganz verlässlichen Kreis.
Erinner dich mal zurück, wann hast du angefangen mit den Recherchen verrückte Familien und bis heute oder bis zu dem Punkt, wo du sagst, jetzt ist die letzte schlimme Beziehung weg, der neue Mann ist da. Wie lange hat dieser Prozess gedauert?
Oh.
10 Jahre? 15? 20?
20.
20.
Würde ich sagen, ja.
Und wie hast du das bewältigt bekommen?
Gute Frage. Vielleicht, weil ich auch ein sehr dickköpfiger Mensch bin und ein trotz allem sehr willensstark bin und am Ende Dinge verändern will, und das hat mir vielleicht geholfen. Auch mal, da hilft auch manchmal sowas wie ein Dickkopf. Oder da will ich hin, da komme ich hin. Es ist, ja, das ist der Wille zählt aber natürlich. Der Wille zählt, dass du sagst, nee, so kann es nicht weitergehen.
Ja, das ist schön. Also am Schluss doch zu erkennen, ich bin das Wichtigste in meinem Leben plus meine Kinder.
Das musst du lernen, das musst du lernen. Das lerne ich heute noch und das lerne ich vielleicht, bis ich nicht mehr da bin. Weil das ist was, das ist oft so klein gemacht worden, dass es ein lebenslanger Prozess für mich ist, auch zu sagen, das muss ich mir wert sein, das bin ich mir wert und nicht immer nur vieles für andere Leute machen oder viele Dinge tun, sondern dir selbst wert zu sein, das ist ein ganz schwerer Schritt, aber man kann das lernen, aber es ist nicht einfach.
Ja, aber das ist doch die gute, ermutigende Botschaft, die stärkende, man kann das lernen.
Man kann das lernen.
Ist ein Thema, das beschäftigt ja so viele Menschen von uns, zu sagen, ach, jetzt habe ich mich schon wieder hinten angestellt, ne? Auch so laute Bühnenmenschen wie mich, die nicht immer nur laut sind, ne? Natürlich gibt es die Phasen, wo ich denke, ach Mist, ne? Jetzt, ich wollte doch mal und mehr mich und auch mal nur Zeit für mich nehmen und nicht für andere wieder und so weiter. Ja, definitiv nachvollziehbar. Mich würde abschließend interessieren zu dir persönlich. Wie gehst du jetzt durch die Welt? Guckst du Menschen mit einer Grundskepsis an? Scannst du die? Ist das jetzt so drin in dir? Du hast eine unglaubliche Intuition entwickelt, das haben wir schon gehört. Wenn du neue Menschen kennenlernst, was bist du da ganz, wie gehst du da vor?
Ach, ich habe den Glauben an die Menschheit nie verloren. Ich gehe da ganz ungezwungen ran. Ich habe auch in meinem Alltag tagtäglich mit ganz vielen Menschen zu tun. Und natürlich, wenn ich merke, da gehen alle rote Flaggen an oder fliegen los, da bin ich ganz schnell weg. Also da sortiere ich natürlich aus, aber ich finde, man sollte sich eine Leichtigkeit im Leben bewahren. Also das Leben besteht auch aus vielen schönen Dingen und man begegnet vielen tollen Menschen und dann kommt mal so eine Zecke dazwischen, ne, die sortiere ich raus.
Ja, Zecken gibt's. Gehst in die Natur spazieren, genau. Hast vielleicht eine Zecke am Bein hängen. Genau. Die gibt es. Okay. Das ist schön, dass du dir das bewahrt hast.
Ja.
Zu sagen, ja. Provokante Frage an dich. Gibt es auch einen mitfühlenden Blick für die toxischen Menschen in den Beziehungen?
Ja, also ich finde immer so eine Wortwahl, die ich oft höre, mein Narz, das ist so ein Satz, mein Narz, mein Narzisst, also da sprechen sie von ihrem Partner, Ex-Partner oder wie auch immer. So eine Wortwahl, die finde ich nicht gut und die verbiete ich eigentlich bei uns auch, weil es bleibt ein Mensch. Auch wenn er ein ganz toxischer Mensch ist, er es wahrscheinlich nie erfährt, wie toxisch er ist, weil er so weiterlebt. Aber es bleibt ja ein Mensch. Eigentlich hinter seiner Geschichte steckt was. Also er ist ja nicht, du kommst ja nicht so auf die Welt.
Nein, nein.
Du kommst nicht als Narzisst auf die Welt.
Nein. Also, da muss ja ganz viel Schlimmes passiert sein, dass dieser Mensch irgendwann
sich abgespalten hat und entweder hast du die Chance, du kommst da irgendwie noch durch. Und kannst dein Leben führen oder du wirst halt so narzisstisch und kann, also es ist eigentlich eine arme Seele.
Mhm.
Es ist eine arme Seele, aber ich kann sie nicht retten. Diese Seele kann ich nicht retten. Diese Seele muss ich ziehen lassen für mich, für meine Gesundheit.
Ja, ja, aber denen wird es wahrscheinlich auch nicht gut gehen, weil sie erleben immer wieder, dass Menschen dann ihnen doch entwischen oder wie auch immer.
Die kommen auch oft mal zum Psychologen, weil sie depressiv sind, weil sie nicht verstehen, dass um sie herum immer wieder alles zusammenbricht. Also das ist eher so der Grund, warum sie zum Psychologen gehen, weil sie nicht verstehen, was mit den Menschen ist, die...
Weil so viele Menschen so komisch sind.
Ja, genau. Ja. Ne? Und oft kommen die gar nicht dahinter, lebenslang nicht dahinter. Also ob das ist sicher nicht immer ein
wobei
auch,
es natürlich
auch wenn
immer
ich nicht fühlen kann. Ne? Also das sind alles so Dinge, klar, also sie wissen es nicht, weil sie es wahrscheinlich nicht gelernt haben, aber eigentlich sind es arme Seelen.
Ja, ich finde das immer, ist natürlich auch tragisch komisch, ne, wenn ich denke immer, wenn die ganze Welt blöd ist oder böse ist, dann frag dich, ob der Blick in den Spiegel nicht kurz lohnt, ne, wenn es alle anderen immer sehen, dann so müssen wir vielleicht mal kurz hinschauen. Ja, sag mal, zurück zum Verein. Was ist deine Vision? Wie sieht die Zukunft aus? Was möchtest du erreichen?
Ich finde, es muss noch ganz, ganz viel Aufklärung stattfinden zu diesem Thema. Also, und ich muss auch immer sagen, auch Narzissmus an sich ist zu einfach. Oft vermischen sich ja auch Persönlichkeitsstörungen. Oft ist jemand mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung hat auch oft noch eine Borderline-Erkrankung oder, also da gibt's viel Mischmasch oder ist Psychopath noch obendrauf oder. Ich finde, es müsste viel mehr Aufklärung geben. Aufklärung auch in Schulen, wo junge Menschen sind, dass sie frühzeitig erkennen, was ungesunde Dynamiken sind, ob sie im Elternhaus sind, ob sie im Freundeskreis sind, lernen, gut damit umzugehen, immer auf sich aufzupassen, ein gesundes Selbstwert zu entwickeln und vor allen Dingen frühzeitig auszusteigen, wenn sie merken, da stimmt was nicht. Ich glaube, da gehört noch viel Aufklärung. Oder da würde ich mir wünschen, dass es noch viel mehr Aufklärung gibt, auch in Institutionen wie Gerichten, Jugendämtern. Da sitzen auch viele, die nicht so gut sind oder die einfach nicht wissen, wie sehr sie gerade manipuliert werden von irgendeinem Elternteil, um dabei gut wegzukommen. Also auch da wünsche ich mir viel mehr Aufklärung zum Thema, dass sie genauer hingucken, dass man weiß, auf was muss ich denn achten, ne? Und auch die Gegenseite genauso gesund mir anschaue.
Also. Ja, das ist richtig schön. Und da geht ihr ja euren Weg und tragt ganz viel zu bei, was großartig ist. Danke auch, ne, dass ihr diese Arbeit macht. Ja, das ist ja so wichtig. Und du hast schon 2019 damit angefangen. Da war das noch nicht so omnipräsent. Nee. Das wird jetzt immer mehr, das ist ja auch das Gute daran, dass diese Begriffe so durch die Luft fliegen. Es wird dadurch sichtbarer und enttabuisiert. Das ist gut. Das ist sehr schön. Bevor wir zum Ende kommen, gibt es hier ein Ritual im Podcast. Okay. Es gibt die Deep Notes, die siehst du da im Gefäß. Du darfst dir das mal nehmen, das Gefäß, und 3 Zettel ziehen, deiner Wahl. Und entweder liest du die selbst laut vor oder ich lese die vor, das kannst du dir aussuchen. Und dann beantwortest du die Fragen ganz spontan ad hoc. Und ich bin sehr gespannt, weil jedes Mal ist es immer wieder faszinierend, was da für Fragen zu den Menschen kommen.
Ich geb's dir.
Du gibst es mir. Ja, das ist eine weit verbreitete Methode.
Ja. Gibt nur ein bisschen Verantwortung ab, gell?
Ach, schön. Erste Frage schon total schön. Freue ich mich sehr. Simone, wenn es keine Konsequenzen gäbe, welche eine Sache würdest du dann machen?
Ach, du lieber Gott.
Oh.
Bin ich echt überfragt. Wenn es keine Konsequenzen gibt, fällt mir spontan nichts ein.
Du könntest ja mal ein Auto klauen oder ein Boot. Ich finde ja, wenn ich so im Urlaub bin und Yachthäfen sehe, da denke ich so, jetzt hier so eine Yacht nehmen und einfach mal ein bisschen rumtuckern, ne? Also wahrscheinlich würde ich schon nicht aus dem Hafen rauskommen mit dem Ding, aber egal.
Also dann würde ich die Schließfächer auf einer Bank einfach mal ausrauben.
Ach cool. Ja. Ach cool, guck mal. Du gehst in die Bank, ich warte am Hafen.
Okay.
Sehr gut. Frage Nummer 2. Oh ja, auch. Es ist halt wirklich interessant, wie es thematisch dann irgendwie doch häufig passend ist. Welche Eigenschaft magst du nicht an dir?
Oft mein fehlendes Selbstwertgefühl. Ja, das mag ich nicht immer bei mir. Aber ich arbeite dran.
Genau, ich wollte gerade sagen, du bist ja sehr dabei, dran zu arbeiten. Ja. Und last but not least, Frage Nummer 3. Welche eine Frage konnte dir noch niemand beantworten?
Warum manche Dinge im Leben passieren? Und warum sie einfach passieren müssen? Da gibt es keine Antwort drauf.
Ja.
Da muss jeder seine eigene Antwort finden. Heute sehe ich das als Weg. Also ich glaube schon, dass man was auferlegt kriegt, einen Weg zu gehen und zu erkennen, was die Problematik auf dem Weg ist und diese gut zu bearbeiten.
Das ist eine schöne Antwort. Und gleichzeitig bin ich auch sehr dabei zu sagen, ja, ich frage mich das auch immer wieder und wahrscheinlich wir alle. Das ist auch so ein bisschen, was ist eigentlich der Sinn, ne? Und warum müssen manche Dinge passieren, die wir einfach, die schlimm sind, die, also die schönen Dinge, da freuen wir uns ja, aber die schrecklich sind, wo wir uns fragen, warum? Warum musste das jetzt passieren? Und das ist aber eine schöne Antwort auch, die du für dich selbst gefunden hast. Wir müssen das rausfinden. Das ist total schön. Ich freue mich, dass du hier warst und bist.
Das freut mich.
Ja, also das heißt, abschließend wüsste ich noch mal ganz gerne, was würdest du unseren Zuhörenden raten, wenn sie das Gefühl haben, ich bin nicht glücklich in der Beziehung, so fängt es ja vielleicht an, ich bin nicht ganz glücklich oder ich habe das Gefühl, irgendwie manche Dinge laufen schief. Was soll man jetzt tun?
Also ganz am Anfang ist Internet wirklich gut, weil man findet alles. Einfach mal einlesen in verschiedene, ja, da gibt's alles Mögliche. Ne? Da geht schon los, wenn man toxische Beziehungen googelt. Da gibt's eine immense Masse, wo man sich einfach mal einlesen kann, wo man schauen kann, stecke ich da drin, bin ich das? Dann ist auch manchmal so diese Anzeichen ganz gut. Diese Listen kann man auch mal abarbeiten. Das ist gar kein Thema. Natürlich ist nicht überall gleich und man kann nicht alles umsetzen, 1:1. Aber man hat einen guten Einblick erstmal, ob da was wirklich schief läuft. Und dann beginnt alles mit dem ersten Schritt.
Hm. Das ist gut. Und wenn ich jetzt schon einen Schritt weiter bin, ich hoffe natürlich nicht, dass jemand aus der Community, die hier zuhören, in dieser Situation ist. Das wünscht man ja niemandem. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich weiß das eigentlich ziemlich sicher und auch schon den Mut hat zu sagen, ich muss ins Handeln kommen, ich bin kurz davor, dann kann ich mich doch bei euch melden, oder?
Naja, natürlich.
Also das
natürlich,
heißt...
Ne? Also es gibt auch in jeder Stadt ein Selbsthilfebüro, manchmal heißt es auch anders da. Mhm. Und man kann natürlich auch erstmal vor Ort gucken, gibt's bei uns schon was so in der Richtung? Oder, aber das kann man auch zusammen rausfinden. Natürlich können Sie sich immer an uns wenden.
Ja, das heißt, Mutige Wege Darmstadt e.V. ist da für euch. Und ihr seid zu finden unter narzissmus-darmstadt.de.
Genau.
Ja, das ist doch toll. Mit Notfalltelefon.
Jawohl,
ja,
so sieht's aus.
Großartig. Also, das finde ich super. Das war sicherlich heute kein leichtes Thema, aber ein unglaublich spannendes. Und ich freue mich total, A, dass du da warst und B, aber noch viel mehr, dass du so mutig bist und das Thema sichtbarer machst und dich dafür einsetzt und Aktionen durchführst und für Menschen da bist. Das ist, glaube ich, etwas, das brauchen wir noch mehr auf dieser Welt.
Vielen Dank, das nehme ich sehr gern an.
Ja, das unbedingt, genau. Sonst sage ich das noch 2-3 Mal und du hörst dir das immer wieder an.
Ja, genau. Das ist auch so ein Punkt, dieses Annehmen, ne? Das muss man auch lernen.
Ja, genau. Ja, ich glaube, dass viele Menschen damit was anfangen können. In diesem Sinne, danke für das schöne Gespräch.
Ich habe zu danken.
Ihr Lieben, das war die Sonderfolge im Rahmen des Podcasts von 2026. Ja, es ist ein schweres Thema. Ja, es ist vielleicht auch ein bedrückendes Thema. Und gleichzeitig, wie du mich kennst, bin ich diejenige, die sagt, schau hin, schau dir deine Themen an und sei mutig. Und das braucht natürlich Mut, sich solchen Beziehungsdynamiken hinzugeben und aber auch zu gucken, was machen sie mit mir. Ich nehme aus diesem Gespräch mit, wir alle haben einen narzisstischen Anteil in uns, das wurde mir ja mehrfach jetzt bestätigt, auch ein bisschen unfair, so ins Gespräch zu starten, aber hey, ich kann damit leben. Gleichzeitig nehme ich mit, dass ich glaube, dass es das ganz viel gibt in Deutschland und dass ganz vieles unsichtbar ist, weil wir es hinter verschlossenen Türen nicht sehen können. Und ich habe ein gutes Bild darüber und das ist ja eigentlich auch ganz einfach zu merken, wenn es dir selbst nicht mehr gut geht und du kriegst das mit Gesprächen nicht hin, dann muss es vielleicht nicht toxisch sein, es könnte sein, du kannst sie auch einfach trennen. Einfach ist natürlich die Frage, wie sehr einfach ist das, aber es könnte toxisch sein. Und da einfach immer wieder zu gucken für mich, passt alles oder nicht, oder ich fange mal an zu recherchieren. Ich bin fest davon überzeugt, es kann dir einfach nur weitere Erkenntnisse bringen. Ja, die Erkenntnisse sind manchmal schmerzhaft, die sind nicht schön. Gleichzeitig glaube ich fest daran, das ganze Leben ist Weiterentwicklung und es bringt dich langfristig immer dem Guten hin. So wie bei Simone auch, die heute sagt, ich lebe jetzt mit meinen Kindern und einem Mann in einer glücklichen Beziehung. War ein harter Weg, aber hat sich langfristig gelohnt. So, also, tiefes Gespräch, Deep Talk, naja, wir machen unserem Namen wieder alle Ehre. Das nächste Mal, merkt ihr schon mal, da kommt ein Comedian zu uns und da wird es sicherlich lustig, da wird es locker, da wird es leicht, aber wir versuchen natürlich auch dort ein bisschen tiefer zu gehen und zu gucken, was steckt eigentlich hinter so einer Comedy-Maske. Also von dem her, freu dich auf die nächste Folge. Und danke fürs Einschalten, Zuschauen, Zuhören und bitte, wenn du es noch nicht getan hast, das größte Kompliment für uns ist es, wenn du den Podcast abonnierst, um keine Folge mehr zu verpassen. Das gibt uns Reichweite, um solche wichtigen Themen größer in Deutschland zu streuen. Und mein persönlicher Wunsch und mein größtes Geschenk sind natürlich 5 Sterne in der Bewertung. Ja, ich bitte dich, wie könnte es anders sein? Was wir hier machen, hat doch 5 Sterne verdient. In diesem Sinne, pass auf dich auf, hab eine gute Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Alles Liebe, deine Meryl.